Von mir noch einmal von hier vorne herzlich Dank für eure Einladung. Auch wenn ich eingesprungen bin, freue ich mich natürlich wie immer hier zu sein. Und als Sigmund mich fragte, wie sieht es aus, hast du schon einen Text, weißt du schon, worüber du sprechen möchtest oder sollen wir das nehmen, was wir schon eingeschrieben haben, war ich kurz am Überlegen, was machst du, und dachte mir, beschäftige dich einfach mal damit und schau mal, was dabei herauskommt. Also haben wir es bei dem Thema gelassen. Aber ich denke, ihr werdet merken, dass ich immer ein bisschen schweife, weil als ich den Text bearbeitet habe und im Laufe der Zeit danach, kamen mir immer wieder Gedanken in den Kopf, wo Gott mir sagte, ich möchte gerne, dass du das betonst. Das heißt, wundert euch also nicht, wenn es manchmal nicht unbedingt nur um Nikodemus geht. Nikodemus, ein Pharisäer, Sigmund hat es auch schon angesprochen, er war wirklich berühmt in seiner Zeit. Er war ein sehr berühmter Lehrer. Trotzdem war er, kann ich mir jedenfalls vorstellen, von dem, was in dem Gespräch so rauskommt, nicht ganz fest in seinem Glauben überzeugt von dem, was er wirklich gelernt hatte und was er selbst lehrte. Denn er hatte einige Fragen an Jesus. Und ich meine, Fragen habe ich nur, wenn ich irgendwie mir nicht sicher bin. Und so war es bei Nikodemus auch. Und der ist mir sympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat genau hingehört, was in der Bibel stand, also was er damals überliefert bekam aus dem Alten Testament. Aber er hatte wohl auch genau hingehört, was es mit Jesus auf sich hatte, auf jeden Fall das, was verbreitet wurde. Und jetzt wollte er es nochmal von Jesus genau wissen. Und ich fühlte mich so ein bisschen in ihn hineinversetzt und dachte, so geht es mir auch manchmal. Ich bin mir nicht ganz klar, wenn ich aber Fragen stellen soll, kann ich sie nicht wirklich artikulieren. Ich weiß nicht, wie die Frage lautet. Und wenn man bei dem Gespräch mal darauf achtet, so viel fragt Nikodemus eigentlich gar nicht. Das sind, glaube ich, insgesamt 2 oder 3 kurze Fragen, die er so nachstellt, aber eigentlich als Jesus anfängt zu reden. Und da wurde mir klar, ja, das könnte ich gewesen sein. Mir ist irgendwas nicht ganz klar und ich stelle mal so eine Frage, so, naja, wie ist das denn so? Und dann geht das Gespräch los. Ich glaube, er war verwirrt, weil alles irgendwie anders war, als er es sich vorgestellt hatte. Jetzt möchte ich einmal von dem Text weggehen und noch mal kurz auf meine, man sagt immer so schön, Bekehrungsgeschichte zu sprechen kommen. Weil da gab es auch solche Momente. Ich hatte von der Landeskirche gewechselt in die freie Gemeinde. Und das Wichtigste, was in der Landeskirche immer gepredigt war, so diese, ne, ihr seid alle arme Sünder. Und dann ging man aus der Kirche raus, geduckt, klein, weil das Letzte war, was man gehört hatte. In der freien Gemeinde habe ich dann endlich die frohe Botschaft gehört, dass das nicht das Ende ist, dass wir Sünder sind, sondern dass Jesus uns alle gerettet hat. Und ich dachte dann eigentlich auch die erste Zeit, habe viel gelesen, viel gehört, ich wüsste, was Glauben bedeutet. Ich wüsste, wer Jesus ist. Und ich weiß auch, was ich machen soll oder nicht machen soll. Und war mir dem eigentlich relativ bewusst. Aber irgendwie mit der Zeit merkte ich, irgendwas stimmt noch nicht. Ich habe noch Fragen. Und dann kamen noch mehr Fragen und noch mehr Fragen und noch mehr Fragen. Aber ich konnte auch diese Fragen nicht wirklich in Worte packen. Es war irgendwas in mir, was mich aufhorchen ließ, wo ich dachte, da fehlt ein Stück. Ich bin da irgendwie nicht vollkommen, ich bin da nicht zufrieden. Ich war auch nicht wirklich glücklich. Ich machte zwar und tat und handelte, versuchte die Gebote zu halten, redete über den Glauben, ich betete, aber irgendwas fehlte noch. Und das Erste, was ich immer tue in solchen Fällen, ist, ich habe versucht zu reflektieren, was ich so mache, mein Handeln zu reflektieren. Aber ich merkte, da finde ich nichts. Ich fand und fand keine Ruhe. Und dann kam ein Tag in meinem Leben, der mein Leben wirklich verändert hat. Zu Hause, im Wohnzimmer. Ich hatte meinen Staublappen in der Hand, der Staubsauger stand da rum und ich fing an, das Wohnzimmer zu putzen. Wer von euch putzt gerne? Keiner. Ihr seid mir so sympathisch, Leute. Denn ich persönlich finde das auch furchtbar. Für mich ist das eigentlich vergeudete Zeit, aber ne, es muss ja sein. Von daher machen wir es halt. Okay. Also so ging ich dann auch an diesem Tag an die Arbeit ran und putzte vor mich hin. Hatte mir allerdings Lobpreislieder angemacht, weil ich dachte, wenigstens etwas Schönes dabei. Und hatte aber keine wirklich gute Stimmung. Und irgendwie merkte ich auf einmal, dass mich eine Freude überkam. Und ich merkte, dass ich kann das nicht ausdrücken, ich kriege Gänsehaut, wenn ich das erzähle, dass irgendwie aus meinem Kopf etwas in mein Herz rutschte. Das hört sich ganz komisch an, ich weiß, aber ich kann es nicht anders beschreiben. Und ich hatte eine Freude, ich war glücklich und ich fing an zu singen, zu putzen natürlich und zu tanzen dabei. Das ist mir aber wirklich nur das eine Mal passiert. Leider nicht mehr im Nachhinein. Aber das war, so stelle ich mir das vor oder denke ich, das war wirklich der Moment, wo ich eine Bekehrung erlebt habe. Weil das, was mir vorher im Herzen gefehlt hat, das war ausgefüllt. Das Dunkel darin war weg und es gab Helligkeit in meinem Herzen dafür. Und was war da so von meinem Kopf in mein Herz gerutscht? Es war die Gewissheit, nicht das Wissen, sondern die Gewissheit, dass Jesus persönlich für mich und für jeden Einzelnen von uns am Kreuz die Schuld getragen hat. Und dass er uns auch immer wieder aufs Neue rettet. Und diese Gewissheit, die machte mich glücklich und legte mir einen ganz besonderen Frieden auf mein Herz. Danach wollte ich mich dringend taufen lassen, weil ich das wichtig dann fand als sichtbares, unsichtbares Zeichen. Und als ich jetzt die Geschichte von Nikodemus und Jesus las, dachte ich mir, vielleicht ist das ja so eine Situation auch bei Nikodemus gewesen, wo er so merkt, da fehlt irgendwas. Er hat ein großes Wissen als Pharisäer, aber irgendwas fehlt. Und Leute, ich bin ehrlich, das passiert mir und wahrscheinlich auch vielen von euch auch heute noch. Wir haben ein Wahnsinnswissen, aber nehmen wir es auch immer wieder an, für uns persönlich? In der Geschichte steht, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Nikodemus stand wahrscheinlich sehr verwirrt da. Was meint Jesus damit? Das war etwas ganz Neues für ihn. Und wenn wir genau zuhören, steht da nicht, dass wir etwas tun müssen oder dass Nikodemus etwas tun muss, sondern da steht, ihr müsst von Neuem geboren werden. Leute, das ist ein Passiv, kein Aktiv. Nicht wir tun etwas, sondern etwas wird mit uns getan. Und das ist auch ein Punkt in meiner Bekehrungsgeschichte, den ich erst verstehen musste. Das hatte ich vorher nicht verstanden. Etwas wird mit mir gemacht, nicht ich muss etwas machen. Gott macht das mit uns. Der Heilige Geist, der in uns kommt, den Jesus hier auf die Erde geschickt hat, als er in den Himmel gegangen ist und der in uns Einzug hält, durch den werden wir ein neuer Mensch. Wir kriegen neue Gedanken, wir haben neue Richtlinien, wir werden einfach erneuert, von Neuem geboren. Es kommt also nicht auf unser Tun an, sondern es kommt nur auf die Gnade Gottes an. Wir brauchen sie nur annehmen. Klar, Gebote halten, nett sein, lieb sein, gehört natürlich dazu. Aber das ist nicht das, was es wirklich ausmacht. Was bedeutet Gnade? Wikipedia sagt dazu: Gunst eines sozial, gesellschaftlich oder ähnlichen höherrangigen gegenüber, einem sozial, gesellschaftlich oder ähnlichen auf niedrigerem Rang stehenden. Das heißt, jemand, der oben steht, führt eine Gunst aus oder hat eine Gunst für jemanden, der unter ihm steht. Zum Beispiel die Gnade des Königs erlangen oder auch verlieren. Als Religion wird es nochmal in 1b beschrieben. Verzeihende Güte Gottes, die göttliche Gnade. Und was ich noch dazu fügen würde, ein unverdientes Geschenk. Und da komme ich wieder ins Spiel. Ich bin heute mit vorne, deshalb darf ich das auch sagen. Aber es ist so, dass es für mich auch heute immer noch schwer ist, etwas einfach anzunehmen. Kennt ihr das vielleicht? Jemand will euch was Gutes tun, jemand schenkt euch etwas und ihr werdet verlegen. Ihr wisst gar nicht so wirklich, was ihr dazu sagen sollt. Etwas einfordern schon gar nicht, aber selbst dieses, ne, man hat immer das Gefühl, das habe ich gar nicht verdient oder ne, warum steht mir das zu? Aber genau das ist die Befreiung, dass wir so geliebt werden, ohne eine Leistung zu erbringen, dass uns die Gnade Gottes zuteil wurde. Ein großartiges Geschenk. Ich habe euch noch mal ein Bild mitgebracht. Wir sind jetzt in der Position, wir haben die Bibel, wir haben das Neue Testament, wir wissen so ein bisschen, ne, das, was los ist und wie es funktioniert. Nikodemus hatte das damals noch nicht. Für ihn war das alles ganz neu. Und ich finde, jeder von uns sollte sich noch einmal genau überlegen, was Jesus als Retter für jeden Einzelnen von uns bedeutet. Man sagt immer so schlechthin, Jesus ist der Retter der Menschheit. Das stimmt. Denn ohne Jesus hätten wir keine Möglichkeit, mit Gott in Kontakt zu treten. Dazwischen ist, wie wir es wissen, die Sünde. Das heißt, wir brauchen Jesus, um überhaupt zu Gott kommen zu können. Und das zu wissen, ist auch gut, und das weiß auch jeder von uns, aber es für sich selbst anzunehmen, ist wieder was ganz anderes. Und Nikodemus wusste auch sehr viel, Alte Testament. Er hatte die Tora studiert, kannte so viel davon auswendig, dass wir wahrscheinlich nur mit den Ohren schlackern würden, weil mir fällt es schon schwer, ein paar Verse auswendig zu lernen und zu behalten. Aber das war bei denen damals einfach üblich. Und manchmal kann ich es auch wirklich nicht glauben. Martin Luther hat das in einem Satz auch sehr treffend ausgedrückt. Auf den Knopf drücken dabei, genau. Es ist eine Sache zu sagen, Christus ist ein Retter. Aber ganz eine andere zu sagen, er ist mein Retter. Der Teufel kann das Erste sagen, aber nur ein wahrer Christ das Zweite. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Jesus ist mein Retter. Jesus benutzte im Weiteren ein Bild aus dem Alten Testament, um Nikodemus alles noch mal so ein bisschen zu verdeutlichen. Vers 14, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Die Schlange in der Wüste, erinnert ihr euch? Sie murrten und wollten nicht mehr. Warum hast du uns aus Ägypten geführt? Wir sind jetzt in der Wüste und müssen so viel Leid ertragen. Was passierte? Es kamen Schlangen und die Menschen dort wurden gebissen. Sie erhoben sich wieder, warum passiert uns das nur? Und Mose betete, und Gott gab ihm die Einsicht, er solle einen Stab mit der bronzenen Ehren, jeder sagt was anderes, steht unterschiedlich auch geschrieben und wird ausgelegt, auf jeden Fall eine Schlange an einem Stab. Und jeder, der zu dieser Schlange hochblickte, wurde geheilt. Die Erhöhung, hochblicken zu der Schlange, und man wurde geheilt. Wir sollten schon oder wir müssen wirklich Jesus hochheben. Das ist unsere Aufgabe? Ja, ich denke schon, kann man so sagen. Und wenn wir das tun, dann wird uns die Gnade zuteil. Und so kommen wir dann zu dem für mich bekanntesten Teil dieser Geschichte. Denn so sehr liebte Gott die Welt. So, und jetzt habe ich wieder eine andere Übersetzung wie ihr. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und ich habe gesehen, da steht's. Johannes 3, Vers 16. Für mich ist dieser Satz sehr wichtig. Und als ich mein letztes Kennzeichen auswählen sollte, sah das so aus. Essen, Joe 316, Johannes 3, Vers 16. Und wisst ihr warum? Nicht, weil ich diesen Vers vergessen würde, sondern weil ich mein Autokennzeichen immer vergesse. Und wenn ich dann gefragt werde, weil ich das Autokennzeichen hast du oder ne, irgendwo dann eintragen muss, wie mein Autokennzeichen lautet, oder irgendwo ein Kennzeichen ausgerufen wird, weil ne, falsch geparkt, zugeparkt, sonstiges, dann bin ich immer mal lügen, wie ist denn dein Kennzeichen, wie ist denn dein Kennzeichen? Dieses Kennzeichen vergesse ich nicht. Einfach als kleine Gedächtnisstütze. Und das ist die Wahrheit, die mir bei meiner Bekehrungsgeschichte so vom Kopf ins Herz gerutscht ist. Und für mich ist das das Evangelium in Kurzform. Und wenn wir gute Zeiten haben und wenn wir das so theoretisch durchgehen, dann ist das ja auch alles kein Problem, oder? Aber wie sieht es in den schlechten Zeiten aus? Wie sieht es dann aus, wenn wir leiden, wenn wir von Leid erfahren, wenn wir einfach nur vielleicht die Bibel nehmen wollten und sie an die Wand klatschen würden, weil wir das Gefühl haben, wir sind doch allein und niemand ist da. Momentan, so wie Sigmund schon sagte, ist unwahrscheinlich viel los in der Welt. Aber nicht nur in der Welt, sondern dreht euch nach rechts, nach links. Überall ist viel los. Und ich finde es wahnsinnig, wenn man in dieser Zeit sowas hört. Das hört sich toll an. Aber man weiß nicht wirklich, was man damit machen soll. Aber Leute, Wissen, Gewissheit, es ist in unserem Herzen und es gehört zu uns. Gott liebt uns und Gott ist jederzeit bei uns, auch wenn wir das nicht merken. Ich habe vor meiner Bekehrung, ich hatte es auch schon mal erwähnt, in meiner Kindheit sehr viele schlechte Geschichten erlebt, also ich bin vergewaltigt worden und ich habe dann mal ein prophetisches Bild von jemandem bekommen, dass ich halt zu diesem Zeitpunkt an einem Abhang stand und dass quasi wie Dämonen auf mich zugelaufen sind und mich runterschubsen wollten. Und in dem Moment, wo ich fiel, kam ich aber nicht unten auf, sondern wurde aufgefangen von einem Engel, von Jesus, von irgendeinem Wesen. Und dieses Wesen stellte mich auf meine Füße. Da war ich Kind. Ich habe davon nichts gemerkt. Aber später, als ich bekehrt war, wurde mir das erzählt. Vor meiner Bekehrung ist das passiert. Gott passt auf jeden von uns auf. Und Gott hat für jeden von uns einen Weg vorbereitet. Und Gott hat für jeden von uns einen guten Weg vorbereitet. Aber wir kennen ihn nicht unbedingt. Und das ist das, was so schwierig ist. Und das ist das, wo ich persönlich sage, da fängt Glauben an. Vertrauen darauf, dass das, was wir als Zusagen von Gott erhalten haben, dass das auch eintrifft, obwohl es schwierige Zeiten gibt. Gott liebt jeden Einzelnen von euch und Gott kümmert sich um jeden Einzelnen von euch. Und ich finde, das sind Zusagen, die sind einfach nur wundervoll. Sigmund, du hast so viel schon gesagt im Vorfeld, wo ich so dachte, wow, total toll. Du hättest gar nicht aufhören brauchen, weil es war wirklich und es kam aus deinem Herzen. Und da fängt es auch an, in unserem Herzen. Lasst euch nicht von eurem Kopf alles übernehmen, sondern schaut in euer Herz. Weil auch Gott schaut nicht nur in unseren Kopf, nein. Er sieht, was in unserem Herzen ist. Und das ist das, was zählt. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das hat Jesus dem Nikodemus gesagt und jedem Einzelnen von uns. Amen.